Schätzfrage. Wie alt ist der älteste Promovent auf der Welt? Sagt man noch, oder? Habe ich jetzt schon die Schätzfrage verkackt?
Oh, das war ganz schlecht.
Also jemand, der gerade...
Ich denk so, der abgegeben hat. Ist halt, das ist Promovent, oder?
Echt?
Okay. Also nicht, scheiße.
Okay. Wie alt? Ja, ich würde sagen, sind die 87.
87?
Mhm. Ich sag 98.
Okay. 87, ach, dann ist kein Stift mit, das merke ich mir. Bonuspunkte, wenn ihr erratet, von welcher Universität?
Frankreich.
Von der Universität Frankreich. Was sagt das Sofa?
Oder Griechenland.
Das ist auch eine gute Universität, die Universität Griechenland.
Ja. Das ist ein Tipp. Ich denke in Ländern.
Vielleicht in Mannheim.
Und in Mannheim?
Ach, das, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie...
Oder die LMU.
Irgendeine Universität in...
Bozen.
Nein, ich weiß nicht. Nein, ich bin echt auch, können wir ein Land annehmen.
Ja, sag ein Land.
Ja, ich nehme trotzdem Griechenland.
Was für eine Uni?
Ja, Griechenland.
Die Uni Griechenland. Die gute alte Uni Griechenland.
Keine Ahnung.
Die UG. So, hallo und herzlich willkommen und Entschuldigung für die lange Schätzfragenbeantwortung zu einer neuen Folge von Desk Reject, dem PhD-Cast. Wir befinden uns, wie immer, mit ausreichend Sicherheitsabstand an der WU im D5 im Konferenzraum. Und mit am Mikro sind nicht wie immer, sondern ausnahmsweise nur
Didi,
Safal
und Sascha, weil Boris ist nicht da. Die Information dazu ist vertraulich, dürfen wir nicht weitergeben, aber wir hoffen, wir sehen und hören ihn bald wieder. Heute geht es um das Thema Supervisor, Schrägstrich, Doktorvater, Schrägstrich, Doktormutter, Beziehung. Und da starten wir gleich mal rein. Habt ihr euch eigentlich eure PhD-Stelle nach dem Supervisor ausgesucht?
Ja, erster war Indiana Jones gewesen und gleich danach war meine Supervisorin. Nein, gar nicht. Also bei mir gar kein Gedanken darauf eigentlich gesetzt, wer da dahinter steht. Natürlich schaut man sich dann die Person an, aber war kein Selektionskriterium.
Ja.
Bei dir?
Ich glaube auch, dass man erst im Nachhinein lernt, wie wichtig das eigentlich ist, der oder die Supervisorin. Und dass es eigentlich sehr offensichtlich ist, weil man eine sehr nahe Beziehung dann haben wird. Aber dass man im Vorhinein schaut man sich halt an, okay, was hat er oder sie so geforscht und was wurde so ein bisschen veröffentlicht? Aha, okay, das ist alles interessant. Aber so wirklich, dass man das dann vergleicht gegenüber anderen, das habe ich auch nicht gemacht.
Ja, genau dasselbe. Es war irgendwie ist es dann bei mir halt so Ausschlusskriterium gewesen im Endeffekt eigentlich, weil wir haben uns auf dieselbe Stelle beworben und dann war ich noch halt bei meinem Supervisor jetzt. Und das war dann erst zum Schluss so, klingt alles interessant, aber das, was halt überbleibt, ist, hier, wo ich jetzt bin, habe ich zumindest ein bisschen ein Vorwissen. Bei dem anderen, ich habe keine Ahnung, was das ist, was da geforscht wird, null Ahnung. Aber bis dahin auch nicht. Und das ist ja, das ist eigentlich schon wichtig, oder? Dass man ihr im Nachhinein jetzt quasi ein bisschen mehr Augenmerk gelegt oder würdet ihr jemanden, sagen wir so, würdet ihr jemanden ans Herz legen, dass man sich ein bisschen mehr über den oder die Supervisorin informiert?
Ja, auf jeden
also
Fall.
Ich bin super happy, dass ich so viel Glück hatte, dass es passt mit meinem Supervisor, aber wenn ich so mit anderen PhDs rede, dann werde ich immer mehr bestätigt, dass ich auch sehr viel Glück hatte, dass ich da einfach auf mein Bauchgefühl gehört habe, weil ich war sehr themengetrieben. Also ich war, okay, was interessiert mich, weil ich werde das Thema mehrere Jahre und wenn ich in Akademie bleibe, mein Leben lang eben bespielen.
Ins Grab.
Das ist aber full commitment.
Und das war für mich wirklich themengetrieben, war das der Hauptdriver. Und das zweite war auch, dass ich dachte, okay, es gibt nicht so viel Angebot und also ich habe jetzt nicht so die Auswahlmöglichkeiten, dachte ich damals. Hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, glaube ich, wäre da schon drin gewesen. Aber damals war es so, oh mein Gott, wer darf überhaupt ein PhD machen und werde ich überhaupt irgendwie angenommen? Da war das noch nicht so präsent. Aber ich würde Leuten heute, das mache ich auch, empfehlen, schaut, ob es diesen Fit gibt zwischen dem Supervisor und dir.
Ja, ich glaube, ist wirklich wahrscheinlich die Ausnahme, dass man die Person vorher kennt, außer man hat an der Uni studiert und dann hat man eher ein gutes Bild von der jeweiligen Person. Und ich glaube, das fließt dann oft auch in die Entscheidung ein, überhaupt die PhD zu machen. Aber im Normalfall, dass man die Person nicht kennt, ich würde, glaube ich, auch jetzt dann einfach über Kontakte gehen oder vielleicht kennt man irgendjemanden von der Uni, also so Studierende über Freunde von Freunden oder man macht es dann wirklich aktiv über LinkedIn und schaut, wer ist PhD an dem Institut oder einfach im weiteren Kreis, dass man da Gefühl bekommt.
Ja, ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Ich habe mich auch nicht eben informiert, damit es auch so empfehlen, genauso wie du, die das gesagt hast. Das ist so ein kleiner Schritt und ich glaube, so unglaublich hilfreich, wenn man einfach mit Absolventen von diesem Supervisor oder mit derzeitigen PG-Studenten ein bisschen spricht und so rausfindet, wie das so oder wie die so drauf ist. Es ist so wenig Aufwand eigentlich. Ich glaube, das ist viel einfacher, wie jetzt irgendwie durch die Forschung zu gehen und zu überlegen, was der beste Fit ist. Das wäre so ein Shortcut und kann so helfen, denke ich. Würde ich jetzt hoffentlich, weiß ich nicht, aber im nächsten Schritt, falls man dann in der Akademie bleibt, würde ich das echt zu meiner Prio machen, dass ich, bevor ich jetzt irgendwie Postdoc oder sonst was stelle, annehme, dass ich halt wirklich mich informiere bei vorherigen Postdocs und so, okay, wie sind da jetzt wirklich, also wirkt nett, wirkt erfahren, hat gute Publication History, ist eine gute Uni im besten Fall. Wie ist denn der so drauf, quasi?
Aber wie hat euch das Bewerbungsgespräch geholfen? Also auch wenn man das jetzt nicht macht, was wir natürlich auch nicht alle, wir auch alle nicht gemacht haben, hat man das Bewerbungsgespräch, also man hat zumindest eine Interaktion mit der Person. Ja, wie sehr hat euch das geholfen oder war es dann entscheidend?
Also ich habe eine Stunde lang mit meinem Prof dann geredet im Bewerbungsgespräch und das Gespräch, da war ich schon sehr nervös und aber es war nett einfach und man hat halt gesehen, okay, man kann sich miteinander unterhalten und das passt alles und so die Interessen sind auch gleich. Wir haben auch über Wissenschaftstheorie ein bisschen gesprochen, da hat man dann auch ein bisschen abgecheckt, okay, da sind die Vorstellungen auch gleich und das ist mir jetzt aufgefallen, jetzt auf der Summer School, wo ich letzte Woche war, zum ersten Mal.
Zu Frechheit.
Man gleicht sich schon so ein bisschen an. Also es ist schon, also das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich ein paar Sätze sage, die er sagt oder auch so ein bisschen diese Einstellung habe, wie ich oder so Arbeitsweisen, wie ich neue Projekte bewerte oder wie ich Daten interpretieren würde, dass man schon so ein bisschen diese Perspektive mit annimmt, die man von dem Supervisor hat. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ist schon sehr prägend. Also wirklich, es war, also um auf diese Bewerbungsgesprächfrage nochmal zurückzukommen, finde ich auch, also das wollte ich sogar auch noch kurz ansprechen. Ich denke, eben durch das Bewerbungsgespräch im Optimalfall, wenn es nicht um Leben und Tod geht, also so entweder die Stelle oder ich bin arbeitslos, dann kann man das schon.
Gleich.
Ja, also im Sinn, also so die Aufhängung ist halt im Optimalfall. Kann man das schon gut abschätzen, wenn man mit dieser Person im Raum sitzt beim Gespräch, auch wenn es ein bisschen künstlich ist, ob da zumindest auf dem persönlichen Level das funktionieren könnte. Also so im Sinne von, außer du brauchst jetzt genau diesen Job und du denkst halt nur mehr, okay, egal was diese Person jetzt sagt, ich muss das jetzt annehmen oder wenn ich den Job bekomme, dann nehme ich den auch. Aber normalerweise, wenn du halt einigermaßen einen klaren Kopf hast und circa weißt, mit wem du zusammenarbeiten kannst oder nicht, ist es schon ein ziemlich guter Indikator. Das ist ja, zumindest bei uns ist es ja relativ, bei uns allen ein relativ langes Verfahren gewesen. Also jetzt nicht im Sinne von ein kurzes, war nicht 10, 15 Minuten Gespräch und dann mit irgendwelchen anderen Leuten vielleicht nochmal Gehaltsvorstellungen abklären, sondern es war schon länger, Präsentation, Eindruck, du siehst die Reaktionen, du merkst, ob das, was du zu sagen hast und was dich interessiert, ob das die andere Person interessiert. Genau. Und dann habe ich vergessen, was du noch gesagt hast.
Ich auch.
So wie immer. Ja. Genau.
Nein, es ist darum gegangen, also Sofal hat ja vorher noch zum Schluss den Punkt gebracht, wie sehr man die Perspektive vom Supervisor annimmt und dass du gemeint hast, ja.
Voll. Nein, das
Danke.
stimmt auch. Das ist sehr, finde ich auch sehr prägend irgendwie, dass man das dann echt so weiterträgt, was einem.
Man ist schon der kleine Padawan.
Ja.
Also schon erschreckend.
Ja, man lernt halt so die Wissenschaftswelt oft wirklich durch diese Linse kennen, die man vorgesetzt bekommt. Also es ist wie so eine Eingangstür, die der Supervisor als Supervisorin ist. Also vieles hört man halt passiv, oder? Also so im Sinne von, man kann es nicht selbst aktiv erforschen, wie Leute sind, wie gewisse Research-Fields sind, sondern man bekommt immer diese Geschichten erzählt. Das bedeutet das und das. Und dann musst du schauen, dass die Person ist eher so orientiert und die Researcher machen das, die Gruppe macht das. Und das ist also ein Narrative, das man halt bekommt. Und nachdem es die vertraulichste Quelle ist, sagen wir mal so, und direkt vor Augen, dann glaube ich, nimmt man da einfach viel davon, oder?
Ich bin, ohne es zu wissen, halt schon eher auf der positivistischen Schiene und kann relativ wenig anfangen mit jetzt Sozialkonstruktivismus oder Interpretivismus, wie man das sagt, wo man dann halt sehr tief in irgendwie Grounded Theory oder sowas reingeht und sehr auf qualitative Schiene ist, finde ich marginal interessant, aber könnte ich nie im Leben arbeiten. Und das ist halt zufällig, ich dann zufällig oder nicht zufällig genau dann da, wo lande, wo ich dann halt auch übereinstimme mit den Forschungsthemen und den Methoden, habe ich vorher nicht gewusst, nicht unbedingt gewusst, dass ich eigentlich, dass das bei meiner Weltanschauung bestimmt. Und das war ja echt, also das würde voll in die Hose gehen, wenn jetzt einer, der einfach eine Ethnographie oder tief eintauchen will in irgendeinen Kontext und komplett offen irgendwie Interviews führen will und Archivdaten durchstöbern, um dann
Aber das kommt schon raus, oder? Also das im Bewerbungsgespräch und so.
Ja.
Oder wenn man eben die Papers liest, die das
Ja.
Institut oder der Prof dann oder die Professorin veröffentlicht hat. Da, ich finde, das ist ein guter Indikator dafür, okay, finde ich das interessant, was die Person da schreibt? Kann ich verstehen, was die Person schreibt? Und finde ich, das ist der richtige Ansatz, wie man jetzt Wissen schafft innerhalb des Papers.
Aber bei mir hat die Professorin das auch klar gesagt, so quasi,
Ja.
ich meint, die und die Themen interessieren mich. Und dann hat sie gesagt, die machen wir nicht. Also so ganz klar, also einfach wirklich gleich, ich weiß nicht, im Interview oder dann beim Jobangebot, so, das ist klargestellt, also die Themen, die machen wir nicht. Also wenn du es machen möchtest, ja, dann ist es einfach
Dann da
keine
ist die
Option.
Tür.
Was auch gut war, also Gott sei Dank, weil wenn sie jetzt
Ja.
gesagt hätte, ja, na eh und so. So hat sie einfach eine klare Leine. Dann habe ich mich entscheiden können, möchte ich das oder möchte ich das nicht.
Das war ziemlich wichtig. Das hat mir die Supervisorin praktisch auch gesagt. Ich habe ein bisschen eine andere oberflächliche Idee gehabt von dem, was dort gemacht wird. Und der gemeint so, nein, das machen wir eigentlich gar nicht. Also
Was aber
nicht,
echt hilfreich ist,
ja.
also ich glaube, so grundsätzlich mit Supervisern nichts schlimmer als fluffy Gespräche, wo man was vielleicht einen guten Schein erwirkt oder so, war ja eh voll nett und wirkt super sympathisch und ja, dann schauen wir schon und machen wir das, aber dieser so fehlende zu viel Abstraktes und vielleicht ist eh alles möglich, nur um später dann rauszufinden, na, ist eben nicht so. Also ich glaube, da ist ein richtiger Vorteil, wenn gewisse Grenzen gleich am Anfang gesetzt werden, weil dann kann man sich selbst entscheiden, möchte ich den Job oder nicht.
Ist es, glaubt ihr, irgendwie so ein gibt es da Charakteristiken von Supervisern, sei es zum Beispiel Alter oder Karriereverlauf oder sonst was, der da für indikativ ist, dass man das eher klarer gesagt bekommt oder nicht? Oder dass dann zum Beispiel jemand eher ein bisschen wen reinholt und dann eher so, ja, klingt interessant, kannst schon mal probieren, versus das machen wir nicht, das machen wir nicht und genauso machen wir es.
Also ich glaube, andererseits ist es so, wie es mit Freunden ist, oder? Ihr kennt eure Freunde und manche sind so immer zu spät oder haben einfach eine gewisse Persönlichkeit. Und ich glaube, das spiegelt sich in einem Supervisor genauso wider. Sieht man bei uns schön am Department. Also da gibt es einfach so Persönlichkeiten und das spiegelt sich im Betreuungsverhältnis auch wieder, wie die dann mit den PhDs umgehen. Und andererseits glaube ich, dass auch je älter Supervisors sind, dann hast du halt schon mehr PhDs gehabt, oder? Und du wirst merken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und eine schmerzvolle Erfahrung ist meistens eine gute Lernerfahrung.
Ja, aber ich glaube, auch, dass es mehr Persönlichkeit und mehr Motivation auch ist. Ne? Also man hat ja immer so für ein PhD, es ist immer so, hey, mein Dissertationsprojekt ist doch voll zentral, aber Supervisor, für die ist das ja so ein Teil ihres ganzen Jobs. Und je nachdem, wie wichtig ihnen das ist, ist eben auch eher das Verhältnis zueinander.
Ich denke mir, also ich glaube, das hängt halt schon nicht nur einfach nur mit grundsätzlicher Persönlichkeit zusammen, sondern ich glaube, es gibt schon so Karrierephasen von Supervisern, die dann indikativ dafür sind, was das für ein PhD dann wird. Weil mein Gefühl, was ich gesehen habe, ist, dass halt so eben Supervisor am Anfang ihrer Karriere, ein bisschen jünger, dann eher viel klarere Vorstellungen haben, was gemacht werden muss und wie. Und eben genau das ist halt so wichtig für ihre eigene Karriere, dass dann halt dein Teilchen auch zu ihrer Forschung halt beiträgt und sie dann halt in der Karriere weiterbringt. Wohingegen gefühlt so ältere, etabliertere sind so ein bisschen lockerer. Also da hast du dann schon mal die Chance, dass du weiter wieder in ein komplett random Thema reinkommst und dann sagen so, noch nie gemacht, aber warum nicht? Probieren wir es einfach. Gefühlt.
Ja, hängt aber auch mit dem Forschungsfeld zusammen, also wie sich das Forschungsfeld auch entwickelt. Ne? Also wenn es irgendwie was sehr Etabliertes schon ist und man dann halt nichts Neues reißt, sondern das nischigste Nischenthema bearbeitet, dann sind die, glaube ich, auch eher offen, wenn man neue Dinge reinbringen könnte in die Community. Hm. Wenn es aber halt noch so ein sehr instabiles, neues Forschungsfeld ist, wo noch gar nicht so wirklich fix ist, dann wirst du als PhD eh nicht so viel Freiraum haben, sondern musst halt damit arbeiten. Also es hängt an vielen Sachen, glaube ich, zusammen.
Ja, ich glaube, die Frage ist, wie viele PhDs, oder? Also wie viele Betreuungsverhältnisse unterhalten
das
werden.
Das auch, ja.
Weil die haben schon die Portfolio-Perspektive, die können halt, jeder PhD ist so ein Investment jetzt gesagt, um so aus einer BWL-Perspektive mal zu argumentieren. Das habe ich gelernt auf der WU. Und merkt man schon teilweise, wenn man sieht, einfach PhDs und dann merkt man, okay, da haben sie ein Thema genommen, das sie in der Vergangenheit bearbeitet haben, ist so quasi Core-Topic und das schieben sie weiter, weil da gibt es noch Sachen zu erforschen. Und da haben sie eigentlich keine Ahnung, selber nicht die Expertise, es war eben so ein Hot-Topic. Und dann aus ihrer Sicht ist es kein Problem, wenn ein PhD das macht, weil das Risiko ist nicht an ihnen angehaftet, sondern an den PhD. Also das ist, glaube ich, aus PhD-Perspektive manchmal das Schwierige, dass man halt nicht diese die Risikodiversifizierung hat, die Supervisor haben. Und dann selbst drauf zu kommen, wo ist man situiert, da braucht man Erfahrung und kommt man erst später drauf.
Wir sind die ETFs, aber aus unserer Sicht sind wir eine Aktie.
die haben ETFs, ja, wir sind eine Aktie.
Ja, jetzt macht es Sinn. Okay, irgendwie kann ich dieser Metapher nicht ganz folgen. Bleiben wir beim Radfahren. Genau, weil ich wollte dann praktisch fragen, so, wenn es jetzt nicht unbedingt Alter ist, aber quasi so Vor- und Nachteile von ein versus dem anderen Art von Supervisor, dem Supervisor, der sagt, das machen wir. Und genauso machen wir es. Und das sind meine Themen, die werden bearbeitet. Und ihr arbeitet quasi an diesem Thema. Versus jetzt dem Supervisor, der Supervisorin, die eher so ein bisschen diese Portfolio-Streuungsstrategie hat. So circa, das ist ein großes Feld oder ich habe hier ein paar Felder. Wenn du das machen willst, kannst du das machen. Was sind so die Vor- und Nachteile, die ich da...
Man lernt halt andere Dinge. Also ich glaube, wenn man, also bei mir, ich bin super frei da drin, mein Thema auszuwählen. Und das ist aber auch ein Lernprozess, dann halt wirklich zu identifizieren, was ist denn interessant überhaupt und was ist relevant und wo gibt's noch nichts und wo kann ich denn andocken und wie macht man das denn und welche Methode nimmt man denn? Mhm. Das sind andere Lernprozesse, als wenn man jetzt, aber das würde ich gar nicht vom Supervisor nur abhängig machen, das auch wieder so, manchmal gibt's ja so Projekte, wo man raufkommt, die auch beim gleichen Supervisor stattfinden können, wo es aber halt schon mehr vorgegeben wurde, was man macht. Und ja, den Lernprozess schaltet man dann halt aus, aber dann muss man halt andere Probleme lösen. Also so, wie kann ich das jetzt am besten testen? Welche Methoden kann man sich da vielleicht auch noch mal breiter aufstellen, weil man dann einfach ein bisschen mehr Zeit hat dafür, das, was man sich eingespart hat.
Okay, quasi so ein bisschen so eine intellektuelle Reise auf der einen Seite, die halt offener ist und man kann sich entfalten, oder man weiß halt nicht, wo es hingeht, was es dann, ja, man hat klare Zielvorgaben und ist vielleicht ein bisschen Scheuerklappen mehr auf, aber man hat dann trotzdem halt die Herausforderung, so wie genau macht man das jetzt und wie genau schneidet man sich da als seine
Ich
eigene.
finde das so schwierig zu pauschalisieren, weil selbst Supervisor, die einem was vorgeben, da muss man ja auch, also das ist ja auch noch nicht eine ausgearbeitete Idee, sondern da muss man ja auch noch mal kritisch hinterfragen. Und ja, ich weiß nicht, das ist wirklich sehr, das muss man mit jedem Supervisor irgendwie selber ausschaukeln, wie da das Verhältnis zueinander ist und wie man das am besten dann löst.
Ja, also ich finde es, ja, es hat halt, es werden, ich glaube, es werden schon viele Leute ziemlich starke Meinungen dazu haben, was denn das Beste ist, um PhD zu machen. Und das kann jetzt eben, ich mache es jetzt unter dem Überbegriff Supervisor, Supervisorin, auch was du gemeint hast, dass es manchmal einfach sein kann, im selben Supervisor kommst du auf ein Projekt. Sagen wir einfach Betreuungsverhältnis. Das eine, wo du halt, keine Ahnung, deine Daten hingeklatscht bekommst und sagst, so aus diesen Daten kommen jetzt drei Paper raus, versus hey, bist du interessiert an irgendwas? Reiß das auf, also schau, dass es, wenn du glaubst, das Problem ist interessant, lies dich rein, überleg, wo du die Daten herbekommst und überleg, wie du die Forschungsfrage machst. Ich meine, du hast Leute, die sagen, dass das, wenn du die Daten bekommst, ist das super, weil du kannst ja wirklich was raushauen und du brauchst dir nicht keine Sorgen machen, dass du vielleicht irgendwie 3 Jahre an einer Forschungsfrage verbringst und dann nicht die Daten hast, um diese Forschungsfrage zu beantworten. Andersrum habe ich halt auch schon interessant gefunden, dass dann wer gesagt hat, dieses Problem schiebst du dann quasi nur auf, weil irgendwann hast du keine Daten. Irgendwann gibt dir keiner. Irgendwann hast du keinen Supervisor, der dir sagt, hey, das ist deine Forschungsfrage, hier sind die Daten. Irgendwann musst du halt, wenn du in der Akademie bleiben willst, selber mal sowieso diesen Gedankenprozess durchmachen. Dann kann man halt wiederum sagen, wieso kann man denn erwarten, dass ein PhD, ein frischer Mensch in der Wissenschaft, wie kann man denn jemals erwarten, dass diese Art von Person überhaupt eine bedeutsame Forschungsfrage entwickelt? Also es gibt, finde ich, schon so Sachen, die man sich vielleicht selber im Klaren sein muss, dass das Vor- und Nachteile hat.
Ich glaube, es ist echt schwierig, ein
Ja.
Supervisor zu sein, oder? Also wenn ich mir selbst überlege, wie würde jetzt PhDs angreifen oder so
Nicht angreifen. Ganz,
vorbereiten?
ganz einfach.
Okay, ne, so nicht angreifen, okay. Ja, so vorbereiten, das ist wirklich schwer. Also eben, wir haben geredet, das ist über so ein Personality, also Persönlichkeit und dann auch den Fit zwischen den Personen sicher auch, aber boah, da gibt es echt viele Faktoren, so wie du das jetzt gerade gebracht hast. Okay, so das Beibringen einerseits mit Daten, andererseits wirklich freie Forschung. Und beim ersten, also wo du die Daten hast, eben lernst du das eine nicht und beim anderen kannst du die komplett verlieren. Also immer dieser richtige Grad an Führung, Leitung, boah, das ist echt nicht einfach, ja.
Und ich glaube auch so diese, um auch daran anzuschließen, das ist auch, nämlich das finde ich hängt auch sehr stark mit der Zeitverfügbarkeit zusammen. Man muss eigentlich relativ schnell checken, dass der Supervisor eigentlich auch sehr bald nicht mehr weiß wie du. Und dir halt
Ja.
auch nicht nur, dass er nicht will dir helfen, teilweise, sondern auch nicht kann. Weil du
Genau.
dann halt ziemlich schnell ein Wissen in deiner Methode und in deinem Bereich dir aneignen solltest, dass der Supervisor dir halt nicht mehr sagen kann, lest dieser mal und schau, wenn's, weiß ich nicht, diese Methode angewendet hast, dann hast du die Lösung, sondern dass du irgendwann an einen Punkt kommst, dass der Supervisor dir nicht mehr sagen kann, was du jetzt konkret machen sollst, sondern dir eher eben helfen kann mit Ansichten, Challengen oder eher im Bereich von, okay, wie kannst du deine wirren Gedanken, wie kann man die denn sortieren, damit es halt auf ein Paper passt. Und das ist, glaube ich, auch die hohe Kunst des Supervisen, wie man mit Erfahrung bekommt, ist dann, wenn man es auch wieder so Bachelor- und Master-Thesis-Betreuung vergleicht, ich habe auch noch immer das Gefühl, ich muss denen die Lösung sagen. Also ich muss, wenn sie kommen mit etwas, mit was sie nicht verstehen, muss ich halt quasi die Lösung parat haben. Also irgendwie, wenn sie Daten analysieren, muss ich halt wissen, wenn sie irgendeine Analyse gemacht haben, muss ich sagen können, nice, aber falsch, mach das. Und ich, das ist, glaube ich, schon ziemlich stressig als Supervisor, dass man diesen Punkt erreicht, wo man dann auch sagt, okay, also erstens als Supervisor, dass man sagt, ich muss das alles nicht, ich muss da nicht die Lösung wissen, sondern es reicht, wenn ich halt maximal die Grenze sehe, wo es zu lange in die falsche Richtung geht. Und auch als Promovierende zu realisieren, dass die Lösung wird es nicht geben vom Supervisor. Es ist kein Bachelor, es ist keine Masterarbeit, wo es halt quasi eine Lösung gibt, sondern es kann halt einfach sein, dass du halt selber draufkommen musst.
Und ja.
Ja, das ist schon.
Aber ist halt, ich finde, eine der komischsten Beziehungen, die man hat, also die man im Leben haben kann, so PhD-Supervisor, weil diese Geschichten immer so erzählt werden. Ja, es ist ganz eine komische Beziehung, weil es ein starkes Abhängigkeitsverhältnis gibt. Weil in normalen Jobs ist halt immer so, klar, man hat immer einen Supervisor, man hat immer einen Chef, außer man ist selbstständig, aber sogar dann gefleite an am Arsch gehen. Und die Sache ist, ich kann aber wechseln. Und wenn ich da wechsle, dann stehe ich mit nichts da. Also wenn die Job wechseln, dann okay, habe die Erfahrung aus der Firma mitgenommen und so horizontaler Wechsel normalerweise. Und da ist so, go back to the start line.
Ja.
Und
vor allem ist es ja auch ein ganz intensives 1-zu-1-Verhältnis für mich. Also lustigerweise, bevor ich den PhD hier angefangen habe, habe ich überlegt, okay, was sind denn Jobs, die ich eigentlich gerne machen würde? Und da war auch auf der Liste, dass ich gerne wie nennt man das? Firmennachfolge? Oder halt jemand, der in Ruhestand oder die in Ruhestand gehen möchte?
Mhm.
Und mir ist einfach,
Mir
ist einfach aufgefallen, dass ich gerne von einer Person lerne. Also, dass ich gerne ein enges Verhältnis mit einer Person eingehe, von der ich halt Wissen, also dieser Wissenstransfer von einfach einer Person, das finde ich so spannend. Auch teilweise, jetzt fällt es mir auch auf, im Kampfsport, das ist ja auch so. Da habe ich einen Meister, und der bringt mir alles bei, was er weiß. Und ich führe dieses Wissen dann halt weiter. Und diese Vorstellung hat mir einfach so gut gefallen. Und das im PhD romantisiere ich mir das jetzt auch so, dass ich halt alles lerne, was mein Supervisor weiß, um das fortzuführen und weiterzutragen.
Aber eben, es ist halt schon quasi, um wieder über das zu echoen, ja, es ist ein richtig Schwein, wenn man sich denkt, wie sehr man eigentlich das ausnutzen kann, wie pervers dieses Verhältnis eigentlich sein kann. Das ist, ich meine, wenn du rein komplett strategisch denken würdest als Supervisor, du könntest und du das ausnutzen wollen würdest, du könntest die so piesacken, eine
PhD. Passiert aber auch und die waren auch bei uns genug. Also haben wir schon alles gesehen, oder? Weinende PhDs ist jetzt nicht was so entfernt ist und wirklich Leute verzweifeln dran. Also
du kannst eben, wie du gesagt hast, du kannst nicht sagen, so wie in einem Job, wo es halt auch richtig dreckig geht und dann machst halt, weiß ich nicht, LinkedIn oder was auf und schaust nach PhD-Supervisor im Innovations-Change-Management-Bereich, passt, dann wechsle ich darüber, 3 Monate Kündigungsfrist und zack, mach dann weiter Gehaltssprung, passt schon. Da ist es halt, okay, selbst wenn der Supervisor dann auf einmal herkommt und sagt so, hey, das Thema, an dem du jetzt 3 Jahre arbeitest, das ist nicht so hart. Ich habe jetzt eigentlich hier, weiß ich nicht, irgendwelche Patent Data kriegt und das ist sau viel und du bist ja methodisch ganz fit. Lass das sein. Mach da lieber ein paar Analysen, weil mit zahlt das jetzt nicht mehr. Könnt er machen. Und was willst du da machen? 3 Jahre auf der Uhr vor dem Fakt stehen, okay, meine Option ist jetzt irgendwie irgendwo einen Supervisor finden, der mich in meinem Stadium direkt wieder aufnimmt, oder ich mache mehr oder weniger alles, was mein Supervisor von mir will, weil ich hat auch keine Übersicht, was auch krank ist irgendwie. Der muss keine Führungsqualitäten haben. Ein Chef in einer Firma kann immer noch rausgeworfen werden, wenn er sich wirklich übel aufführt und wirklich irgendwie
Stimmt eigentlich, ja.
Und da, was gibt es denn da für Gespräche? Du kannst deine Mitarbeiter kannst behandeln wie irgendwas, wenn du willst, theoretisch.
Ja.
Und du weißt ja trotzdem, ja, ich meine, ist ja wurscht, ich bin quasi unantastbar bis zu einem gewissen halt menschenrechtlichen
Punkt. Ja, ich glaube, deswegen gibt es da teilweise so Verformungen, oder, von PhDs, die dann schon sehr adaptiv sind auf das Verhalten von Supervisor, weil halt so eine starke Abhängigkeit vorhanden ist. Und man dann einerseits auch Perspektiven übernimmt aus dem Grund, also dann nicht aus jetzt der positiven Framing, aus dem positiven Framing vom Sofa, was natürlich auch auf jeden Fall da ist, aber dann einfach wirklich so ein bisschen, ich sag das, also so, ja, imitieren von Punkten.
Ja, das war mal, also das muss ich, das fand ich auch gut an meinem Supervisor, der hat auch gemerkt, also ich glaube, der hat schon Werte getragen von seinem Supervisor, quasi die Weltanschauung, wie man Wissenschaft betreibt. Ist ja auch, hat er demselben wie deiner promoviert? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe das Gefühl, es ist so, wirklich sau viele haben halt quasi, die jetzt überall irgendwo in Aachen und sonst wo sitzen, haben unter dieser Person promoviert, vielleicht irre ich mich auch. Aber das, was er dann auch gemacht hat, was ziemlich cool ist, er möchte genau nicht so mit seinen PhDs umgehen, wie mit ihm umgegangen ist, weil ich glaube, das war früher vielleicht noch mal ein bisschen krasser, dass du wirklich dieses Schwert drüber halten können, dass du sagen, du machst jetzt 4 bis 6 Jahre genau das, und wenn ich will, dass du mir von irgendwo einen Kaffee holst um 3 Uhr abends, dann machst du das, weil ich bin deine Eintrittskarte quasi. Und genau das hat er jetzt auch nicht übernommen, im Sinne von, das möchte er nicht sein, er möchte nicht jemand sein, wo man halt irgendwie spurt und einfach nur macht, weil man tierisch Angst hat, dass man sonst irgendwie seine Karriere verliert. Und ich meine, das, wenn wir jetzt eh schon mal langsam Richtung finale Frage gehen, ist dann eh aber so.
Warte, das ist ganz kurz. Ich habe jetzt lange geschrieben. Hört ihr so Geschichten, die so krass sind?
Ja, also nicht jetzt wirklich im Sinne von nicht so hyperbolisch, wie ich jetzt gemeint habe, mit dass dein Supervisor dich in der Nacht anruft und sagt, hey, du musst mir irgendwie meine Katze zum Tierarzt bringen, weil ich fett bin. Aber schon so.
Es gibt schon viele Leidensgeschichten.
Ja.
Also es ist meistens eine sehr schizophrene Beziehung, würde ich sagen. Also einerseits so diese Verehrung oder so, boah, das ist cool. Oh, und dann aber gleichzeitig ganz klar diese Ausnutzungsperspektive. Also, ja, aber ich glaube, so grundsätzlich ist es so wie überall im Leben, es gibt halt alles.
Ja.
Und so wie du gesagt, man braucht ein bisschen Glück.
Aber ich finde schon, ich habe jetzt schon 2, 3, würde ich sagen, konkrete Beispiele von Leuten, die halt dann quasi nach 6 Jahren wirklich den ganzen Vertrag ausgesessen sind und dann ohne Doktorarbeit rauskommen sind. Und teilweise halt, ja, vielleicht ein bisschen Eigenverschulden. Man hört ja nur die eine Seite von der Geschichte. Es kann natürlich voll sein, dass das halt selber schuld, dass du so einen Blödsinn gemacht hast quasi. Aber zumindest aus ihrer Perspektive ist es halt, ja, wir haben uns auf einer persönlichen Ebene nicht ganz gut verstanden. A, B, das hat sich dann auf die Themenauswahl ausgewirkt, dass dann schon ein bisschen Antagonie einfach in Gesprächen auch da war. Und dann C, im letzten Punkt war es halt dann auch so, keiner wollte sich mehr einen Zentimeter bewegen. Und zum Schluss ist es halt so, wenn es gibt keine Kompromissbereitschaft quasi vom Supervisor, kann einfach sein. Wo du jetzt sagst, wenn er jetzt sagt, nein, du machst jetzt das oder du kriegst ein PhD nicht, dann kriegst du ein PhD nicht. Dann kannst du nicht einklagen, kannst du nichts machen. Du musst halt dann quasi deine Entscheidung, ob du jetzt dich komplett verbiegst und noch irgendwie nach deinem Vertrag noch ein halbes Jahr oder Jahr einfach wirklich einfach nur To-Dos abarbeitest, bis endlich du deinen PhD hast oder einfach sagst, ich pack das nicht mehr und ich gehe. Und gibt es halt schon Beispiele, die ich davon gehört habe.
Ich meine, es gibt natürlich die andere Seiten, klar, wo Supervisor wirklich sagen, so, geh nicht in die Richtung, schau, dass du dich auf das konzentrierst, so eher dieses die positive Verstärkung und wirklich schauen Richtung Ziel orientieren und Unterstützung und alles. Also nicht, dass man jetzt nur die negative Seiten, also so die Worst Cases.
Ne?
Also es gibt halt beides, oder?
Aber wie gibt es dann vielleicht eben so Konflikte mit PhDs und mit Supervisoren, wie man damit am besten vielleicht umgehen würde? Was wäre denn so ein klassischer Konflikt, der mal passieren kann? Sei es zum Beispiel jetzt wenn ich bei der Themenauswahl hakt oder so, oder keine Ahnung. so in die Richtung.
Also das waren tatsächlich die Konflikte, die ich immer bisher erst hatte. Halt Thema passt nicht oder das wurde jetzt nicht sauber genug ausgearbeitet oder dies und das. Also halt viel inhaltlich. Aber da, also es ist jetzt kein Konflikt gewesen, glaube ich, sondern es ist eben frustrierend, weil man das nicht kennt, dass man 7-mal irgendwas neu schreibt und das immer noch nicht gut genug ist. So, das muss man dann irgendwann annehmen, glaube ich auch. Und diese Frustration dann halt einfach auch checken, dass das normal ist im Prozess und dass es jetzt nicht irgendeine Abneigung gegen einen selber ist, weil man zu blöd ist.
Ich denke, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, ist, man muss halt auch die, glaube ich, oder was ich glaube, hoffentlich gelernt zu haben, ist so diese Grenze zu erkennen zwischen, was darf ich mir, also was darf man mir irgendwie sagen, vorschreiben oder mir anmaßen und wo ist der Punkt, wo man sich echt dann so mal fragen muss, okay, ich glaube, das ist ein bisschen, da darf ich mich dann auch sogar mal wehren als PhD quasi.
Ja, genau.
So, wo ist dieser Punkt? Weil am Anfang ist es halt, glaube ich, wirklich schwer zu verstehen, dass du halt einfach falsch bist. Und das immer wieder.
Also, mir wurde noch nie so oft gesagt, dass ich bei etwas falsch liege. In der Schule, ich meine, wenn man halt eine Schülerin ist mit, na, das sage ich jetzt nicht, aber halt mit guten Noten. Ich wollte ein Klischee reproduzieren, das ich jetzt nicht reproduziere. Dann wird man halt immer wieder nur bestärkt, wie toll man das macht und was gut ist. Und jetzt plötzlich zum ersten Mal kriegt man super viel Rejection. Und damit muss man dann erstmal umgehen, dass das halt normal ist in diesem Prozess.
Ja, witzig, ich kriege eigentlich fast gar keine Ablehnung.
Wirklich?
Nein, es ist eher so, es ist komisch, weil Ablehnung eigentlich wenig, aber eher so, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das an, schauen Sie sich das an. So, okay, das, also zwischen diesen drei Optionen ist das, glaube ich, mehr promising so in die Richtung, also es ist vielversprechender, aber das müssen Sie sich anschauen, das müssen Sie sich anschauen. Das ist eher so, wenn Sie das machen, muss Ihnen bewusst sein, dass A, B, C, D, E, dass das alles noch folgt. Also Konflikt in der Hinsicht, aber eher so, wo immer auf den Überforderung meinerseits.
Aber ich glaube halt, ich meine, das ist jetzt rein, Supervisor ist ja meistens nicht nur irgendwie involviert mit der Forschung, sondern der gibt halt dann auch andere Aufgaben und so. Und ich denke, was oft die Gefahr ist, habe ich das Gefühl, ich habe wieder mal Glück, dass das nicht passiert. Aber dass ich bei anderen Personen sehe, dass aufgrund quasi dieser, dass man glaubt wirklich, dass man tatsächlich so viel falsch versteht oder nicht reif genug ist und dass der Supervisor wirklich so oft recht hat, dass er dann auch in anderen Belangen recht hat, einem zu sagen, was da noch zu machen gehört. Und dass man sich dann halt immer mehr aufbrummen lässt quasi, weil man sich dann irgendwie denkt, naja, aus der Forschung mit dem ganzen Feedback, was ich bekommen habe, war halt alles richtig. Wenn jetzt diese Person sagt, okay, ich muss jetzt noch A, B, C, D Aufgaben fürs Institut oder ich muss jetzt noch, keine Ahnung, hey, das ist dein PhD-Projekt, aber hier wären noch Daten, die für dieses Grant Proposal oder was noch, die analysiert werden muss, wo du übrigens nicht draufstehst und du übrigens auch kein Geld bekommst, sondern das macht man halt einfach.
Ja.
So, das gehört sich halt einfach. Oder wenn dann Sachen kommen, was ich auch schon oft gehört habe, wo ich wirklich Hass werde, so diese Aussagen, so von wegen so, ja, Ich hab damals meine Doktorarbeit am Wochenende geschrieben. Also
ja.
Das ist ein ziemliches Luxusproblem, wenn da jetzt wer reinkommt und sagt, dass er nicht genug Zeit für die Forschung hat. Also solche, dann da muss man dann auch, glaube ich, irgendwann mal auch, selbst als PhD hat man ein bisschen eine Macht im Sinne von, du willst, der Supervisor will halt auch nicht unbedingt der Supervisor sein, wenn jemand ein bisschen schärferes Auge hat und nachguckt und dann sieht, oha, alle Absolventen sind nicht in der Wissenschaft und oder dass das die Supervisor ist, wo man dann sieht, oh wow, da haben aber einige nach 2 Jahren aufgehört bei dem Institut. Also gewiss, so ein bisschen Macht hat man dann auch als PhD, um dann zu sagen.
Ich glaube auch, ich glaube, es gibt so einen Raum, wo es viel Missverständnisse gibt, weil eben diese Beziehung so speziell ist, dieses Abhängigkeitsverhältnis, dass man halt, ich fand das ganz schön, wie du das geframed hast, mit dieser Balance zwischen, okay, ich muss offen sein, mir sagen zu lassen, dass ich sehr viel noch zu lernen habe und oft falsch liege, aber ich darf mein Selbstbewusstsein nicht verlieren und mein Gefühl, dass ich bei manchen Dingen schon weiß, nee, so ist das nicht. Und ich glaube, das führt zu ganz vielen Missverständnissen. War bei mir auch am Anfang so. Und ich habe jetzt aber, glaube ich, eine Ebene gefunden, auch zu sagen, so, nee, Sie sind da jetzt gerade ein bisschen realitätsfern oder was auch immer. Ich sehe das so. Und das hier ist meine Realität und ich arbeite zu viel und Sie müssen mir jetzt einfach helfen. Das und das und das. Und ich kann sehr verstehen, dass Sie sagen, die Ansprüche müssen höher sein für so ein PhD. Aber ich komme damit nicht klar und vielleicht sehen Sie das nicht so, dass ich damit nicht so klar komme. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ich glaube, das darf man, das sollte man ja auch dürfen als PhD. Und dann, ja, also dann musst du halt wirklich ein richtiges Arschloch haben als Supervisor, wenn der dann sagt, ist mir wurscht,
also
mach's trotzdem. Genau.
Ich glaube, es wird anders gesagt. Es ist so, es wird dann durch die Blume. Also ich glaube, die wenigsten sagen dann so, wenn sie die Position einnehmen, dass sie sagen, okay, ist mir wurscht, sondern okay, aber. Und dann eine Umformulierung vom gleichen Ziel. Aber sie müssen trotzdem das und das erreichen.
So, aber ich glaube schon, dass viele Supervisor auch irgendwann, wie gesagt, ich vergleiche das wieder mit meinen Bacheloranden und Masteranden, wo ich, meine Ansprüche schon sehr hoch sind. Und weil ich aber auch will, dass sie viel lernen. Und irgendwann verliere ich mich aber da drin und vergesse dann halt, dass sie ja eigentlich noch Bacheloranden sind und dass sie noch super jung sind und dass ich sie jetzt nicht eine multiple Regression alleine rechnen lassen kann oder sonst was, keine Ahnung.
Ja, ich weiß nicht, ich komme auf, jetzt ist kein so schönes Bild wie deins, aber mir kommt es vor, ihr kennst die Maus, die oder der Hamster, im Hamsterrad läuft und ein Supervisor stellt das Hamsterrad auf 21, auf Halbmarathon-Distanz ein, sagt aber dem Hamster halt nicht, wie weit er schon gelaufen ist. So, das ist, daran denke ich gerade, wie du das erzählst, so, sie wissen so quasi, was der Rahmen ist, aber sie sagen es dir nicht immer, damit du so Stretch Goals hast oder damit du an dir, du brauchst Ziele und die sollen ein bisschen höher sein, natürlich sein, damit du wachsen kannst.
Ja.
Aber wenn du nie einen Indikator kriegst, wie weit du von dem Ziel entfernt bist, dann.
Aber das passiert, weil man es manchmal vergisst. Also ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt gelernt aus den Betreuungen, die ich bisher gemacht habe, dass ich mir immer wieder konstant aktiv Feedback einhole, weil sie auch Angst haben, mir zu sagen, wenn ihnen etwas zu schwierig ist.
Ja, aber wie gesagt, das ist, der Vergleich funktioniert nur zu einem gewissen Grad, weil die PhD-Projekte sind Supervisor-Projekte. Weißt, die Bachelor- und Masterarbeiten, die du betreust, die sind nicht auf dein CV um und da steht nicht publiziert da und da, sondern die werden halt abgeheftet. Ja. Klar bist du damit verbunden. Aber für Supervisor ist teilweise die PhD-Projekte sind auch wirklich dann die Kernprojekte, wo sie selbst fast eigentlich keine Forschungsprojekte haben, weil sie ja die ganzen PhDs betreuen. Das heißt, es ist nicht so ein Gamble, in der, also so wie ein Bachelor-Masterarbeit, ich möchte, dass da wirklich was Gutes rauskommt, weil es ja meine Kernarbeit ist. Und in der Hinsicht kann ich nicht einfach dann sagen, wenn es bei Masterarbeit sage ich dann irgendwann, okay, ich sehe den Effort, den du reingetan hast, es kommt halt nichts raus, okay, passt. Du kriegst den Master und Abschluss, fertig. Ist beim PhD nicht der Fall.
Aber die Parallele, die ich trotzdem ziehen würde, wäre, dass ich am Anfang zu viel Respekt davor hatte, Dinge zu kritisieren, die ich aber kritisieren da oder wo ich halt meinem Supervisor Feedback gebe, dass ich das anders brauche. Dass ich zum Beispiel sage, okay, ich brauche mehr Feedback von Ihnen auf das. Ich brauche das und das und das. Und das einzufordern, da war ich ganz am Anfang noch zu schüchtern für.
So das offene Ansprechen.
Genau. Und dass da dann, glaube ich, viel Frust entsteht auch und auch viele Missverständnisse, weil die Kommunikation da nicht so gut funktioniert. Aufgrund dieses Hierarchiegefälles, dass man eben nicht so noch nicht so kennt, okay, wie gehe ich jetzt damit um, was darf ich ansprechen, wo nicht, wie spreche ich etwas überhaupt an? Und dass da dann halt viele Konflikte entstehen, die gar nicht entstehen müssten. Und dann gibt es natürlich auch bestimmt einige, die einfach persönlich trotzdem dann halt nicht einsichtig sind.
Ja, also bei mir war es auch so, ich glaube, ich verstehe meinen Supervisor nicht viel besser, sie versteht mich besser und unsere Kommunikation hat sich einfach über die Jahre verbessert und wir reden einfach jetzt ganz anders und das ist einfach, ja, um Welten besser geworden und eben so das offene Ansprechen, das lernt man eben erst so, würde ich auch sagen, einfach wie man die Kommunikation gestaltet, basierend dann auf der Erfahrung, die man mit anderen Personen hat.
Man könnte fast sagen, es ist ein Prozess.
Ja, immer, it's a process. Aber
ja, also
trotzdem bin ich gegenüber, also Menschen haben Interessen und wie gesagt, also super, diese PhD-Supervisor-Interessen sind halt andere und da muss man einfach offene Augen auch dafür haben und nicht so romantisch sein, glaube ich.
Es gibt, also vielleicht, wenn man das zusammenfassen kann, also es ist wie immer, wir haben wie immer keine super konkreten Vorschläge und keine 10 Rules, die man verfolgen kann. Es läuft.
Die macht Boris dann, die 10 ja, Rules dann genauso liegen.
Es fehlt halt die Stimme
der Vernunft.
Ja, der Vernunft des Konflikts.
Das ist Crap, macht es nicht.
Genau, die Start-Down-Stimme fehlt heute. Und dementsprechend, bevor wir in die Schätzfragen-Auflösung gehen, gibt es natürlich wieder das wichtigste Segment. Und zwar wird euch diese Folge gebracht von Radfahrern. Um es konkret zu machen, Hobby-Rennradfahrern. Also egal, ob für den frisch geschiedenen 45-jährigen weißen Mann mit Testosteroninsuffizienz und 5-to-9-Beraterkarriere oder den frisch geschiedenen 45-jährigen weißen Mann mit Testosteroninsuffizienz und 5-to-9-Anwaltskarriere, das Rennrad inklusive neogelbem Spandex-Kostüm, das weit am Ziel Erregung öffentlichen Ärgernisses vorbeischießt, ist wirklich für jeden etwas. Der jahrelang angestauten Frust aufgrund von wiederholten The 10 Rules of 4 Success Büchern informierten Fehlentscheidungen an dem Rest der Menschheit ausleben möchte. Porsche, Cayman S oder Harley war gestern, heute rast der Mann von Welt mit einem BMC-Bike der Midlife Crisis davon. Und es gibt einfach nichts Schöneres im Leben, als im Vorbeifahren der alleinstehenden Mutter mit Kinderwagen die Seele aus dem Leib zu klingen, um dann schnurstracks im Berufsverkehr die Fahrbahnmitte zu beanspruchen, damit der Pöbel im Linienbus die Anschlussverbindung verpasst. Selber schuld, wenn man so arm ist, um die Philosophie von Ayn Rand zu verstehen. Also, dementsprechend, Didi, du als alter Profi, was sind deine Top-Tipps als erfahrener Radfahrer, um möglichst vielen Straßenteilnehmern gleichzeitig abzufahren?
Mir kommt vor, das Werbesegment entwickelt sich eher in so eine Poetry-Slam-Session.
Wieso? Ich organisiere nicht, ich werde angerufen und frage, ja, genau. Verhandeln mit den Leuten für das ganze Geld.
Was hast du jetzt angefangen zum Radfahren, oder wie?
Na, um Gottes Willen.
Ja. Wir machen nur eine Folge, wo wir die Zusammenschnitte von allen Werbesegmenten.
Ja, ist großartig. Und vor allem die Qualität steigt über die Jahre.
Ja, das wird dann die Weihnachtsfolge. Brauche ich gar nicht mehr renten an Weihnachten.
Die werden einfach alle Werbungen zusammenschneiden. Aber wir haben deine Top-Tipps noch nicht gehört. Wie gehst du am liebsten Leuten am Arsch beim Radfahren? Was sind so deine...
Ganz knapp auffahren, also ja, ganz knapp. Dann ist es wirklich den Blick im Nacken spüren. Ja,
ja, das dann ist super.
Was noch gut? Spontan bremsen ist immer gut. Ja. Unvorhergesehenes Bremsen ist nicht schlecht. Und ja, was gibt's noch?
Ich hasse einfach Unvorsehen. Also so dieses, so Leute, die halt so hin und her so ein bisschen fahren, dass man überhaupt nicht mehr überholen kann, wenn die so ein beschissenes Tempo fahren.
Ja, ey, so vernimmt wie überall jetzt.
Ja. Aber Es ist schon eine eigene Disziplin, wie nah man am Fußgänger vorbeifetzen kann.
Ja, damit er, aber das mache ich manchmal so bewusst.
Ja, eben meine ich ja. Das ist schon so ein bisschen...
Also wenn jemand auf dem Radweg steht, dann fahre ich auch sehr bewusst sehr nah.
Auch wenn der Radweg vor dem Fußgängerübergang ist, was mir oft passiert.
Na, also schon, wenn jemand zu Unrecht dort steht und einfach unaufmerksam ist.
Alle mit ohne Rad haben Unrecht, nehme ich damit hinaus. Also diesmal wird unter allen Zuhörern ein Wochenend-Radtour auf der Lenkstange von Boris' Gravelbike verlost. Teilnahme bei Gewinn ist rechtlich verpflichtend und unwiderrufbar. Und mit dem gehe ich jetzt zur Schätzfragenauflösung. Und zwar, ihr habt es geschätzt, du hast 98 und du hast irgendwas mit 80. 87, ja, ist egal. 104 Jahre alt.
Oh, ich hätte 103
104
sagen.
Ja, voll. Hättest
aber ich habe trotzdem gewonnen.
In Griechenland, oder?
Und nicht an der University of Griechenland, sondern an der University of Manchester, an meiner alten Uni.
In Manchester?
Ja, der hat 2020 abgegeben, das weiß ich nicht. Aber es war der Gründer von irgendeiner kolumbianischen Energiefirma, der das gemacht hat. Mit 77 hat er angefangen, sein PhD, und mit 104 hat er abgegeben. Also es geht länger wie 6 Jahre auch. Genau. Und ja, mit dem verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns wie immer gern auf Instagram, Facebook. Unbedingt auf Facebook, da geht's ab. Und Twitter. Und dann, wie immer, bitten wir euch eindringlichst, wir flehen euch an, quasi wir sind auf den Knien, um uns zu bewerten, wenn euch unser Podcast gefällt.
Haben wir jetzt schon einzige.
Wir haben, ja, und ich würde auch gleich den VG Forever Write oder VG Forever Write, tut mir leid, wenn ich da irgendwas falsch vorgelesen habe, die Bewertung. Ja, der hat uns bewertet und das ist auch nicht aus den Wirtschaftswissenschaften. Also wir haben schon zwei von Leuten, die nicht an der WU sitzen, im selben Stock und uns hören. Also das finde ich immer cool zu hören, dass uns Leute...
Danke, das ist echt...
Das freut uns wirklich. Lesen wir uns durch und sind sehr begeistert davon. Intro, Outro und Werbemusik inzwischen von Bluetooth Sessions und das Ganze wird produziert von Alexander Staub und Zufall. Das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism mit großzügiger Mithilfe des WUTV-Teams, welches das Equipment zur Verfügung stellt und damit sind wir schon wieder weit über unserem normal Zeitlimit drüber und verabschieden uns ganz herzlich.
Ja, ich muss Wäsche waschen. Bye.
So viel muss Wäsche waschen.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bitte.
Ich lese nicht mein eigenes Paper mal in einer...
Musst du ja auch nicht, nur meins.
Ja, ich habe gerade ein Review-Artikel 60 Seiten gelesen.
Liest du meins?
Yep. Auf der Hochzeit.
Verwechselst du mit deiner Rede?
Als Toast, so. Liest dein Abstract vor. Und dann geht
das. Das wird mein Bau mit deinem Paper.
Nein.
So, das bedeutest du mir, Rede.